Pro und Contra diese Woche mit der neuen Velo-Abenteuer von Dino Kessler, mit der erschreckenden Abenteuer vom FC Basel und mit der Plastik-Abenteuer von Manchester City. Und dann gibt es wieder Ski-Abenteuer. Es wird abenteuerlich diese Woche.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Hallo.
Grüezi wohl. Zurück aus der Ferien. Ich hatte 2 Wochen Ferien gehabt. Und ich habe gehört, während meiner Abwesenheit ist über mich geredet worden.
Hinter deinem Rücken?
Nicht über meine Ferien per se, sondern
über deine neue Leidenschaft.
Meine neue Leidenschaft, das Velofahren. Ja, ich muss da vorausschicken, ich bin kein Gümmeler.
Also, ja, jetzt bist du einer.
Nein, doch. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Velofahrer und dem Gümmeler. Der Gümmeler ist nämlich der, der vergiftet und von A bis Z konsequent der Gümmeler ist mit Trikot und Fahrverhalten, wie es eben so ist. Da bin ich nicht. Ich habe ein Gravelbike, das heisst, ich gehe noch am Wald fahren. Auf Kiesweg zum Teil.
Ja, also jetzt müssen wir einfach kurz und, langsam machen, oder? Also, du hast jetzt seit 2 Wochen das Velo.
Also, eigentlich seit einer Woche.
Seit einer Woche. Bist aber, das dürfen wir sagen, begeistert. Du hast vorhin schon erzählt, wie heute am Morgen bist du Velo fahren. Wir nehmen am Dienstag auf. Leute, die in Zürich wohnen, wissen, dass es in Zürich jetzt nicht sensationell schönes Wetter ist. Also man kann dir nicht vorwerfen, dass ich Schönwetter-Radfahrer, aber du kannst gar noch nicht sagen, ob du ein Gümmeler bist oder nicht, weil du bist jetzt einfach seit kurzem Besitzer von einem Gravelbike.
Ja.
Das kann sich schon, also es entscheidet sich ja dann, ob man so eine birrenweiche Retro-Techlikappe sich zulegt oder nicht, glaube ich.
Birrenweiche Retro-Techlikappe.
Es gibt doch so die Trottel, so die Marco Pantani, ja. Ist glaube der letzte, wo die wirklich noch so... Nein, der hat dann irgendwann sogar so ein Piratentuch angehabt, so ein Kopftuch.
Piraten, haben sie gesagt.
Aber so die Zeit war es, wo man zum Teil noch ohne Helm gefahren ist und dann aber so ein trotteliges Hipster-Tächlichäppchen aufgesetzt hat.
Ja gut, jetzt hast du noch den Velofahrer unrecht. Nein. Die, in den 60er, 70er, 80er Jahren so rumgefahren sind mit diesen Colnago-Hütchen und so weiter. Also das ist
damals,
das Original.
Damals hätte man das noch können machen. Nein, es gibt ja heute die das immer noch machen, die zum Teil sogar unter dem Helm noch so ein Ding anhaben. Und ich glaube, spätestens dann bist du ein Gümmeler.
Schon.
Ja.
Sind das nicht eher die Stadthipster, die dann mit ihren Fixis in der Stadt rumfahren? Ja, zum
Fixi
besonders...
bist du kein Gümmeler. Aber wenn es Römer
ja, gut,
hast...
Aber die richtigen Gümmeler, die wo ich jetzt begegnet bin auf der Straße, die haben eher anders ausgesehen. Die haben so enge Kostümchen angehabt.
Ja, gut.
Und so Team-Trikots. Ich weiß gar nicht, wo man die herkriegt. Kann man die irgendwo.
Laden wahrscheinlich.
Aber auch Helm. Und die haben richtig, also richtig gut ausgerüstet ausgesehen. Ich habe einfach Trainerhosen an, weil ich auch nicht von Anfang an wollte, weiss ich, wie viele Ausrüstungsgegenstände kaufen. Was ich rasch gemerkt habe, ist, dass Velohosen oder mindestens polsterte Unterhosen, das klingt jetzt ganz, ganz seltsam, wirklich gut sind. Also die werden nicht überschätzt, weil der harte Sattel, den man dann hat auf so einem Velo, der tut weh mit der Zeit. Sitzknöchel, Stichwort, muss man etwas dagegen unternehmen. Und das habe ich gekauft. Polsterte Velohosen.
Siehst du?
Also ich fühle mich aber schlecht dabei.
Der erste Schritt zum Gümmeler ist schon verbracht. Du hast in Equipment investiert, wo du zuerst gefunden hast, brauche ich das überhaupt? Aber ist mir auch so gegangen. Ich habe sogar am Anfang noch so eine Art Mountainbike-Hosen angehabt, weil ich gefunden habe, die ganz engen, die sehen so blöd aus. Man gewöhnt sich daran. Man wird dann einfach windschnittig.
Wow,
hat man das Gefühl. Also ich bilde mir das ein.
Bei meinem Tempo nützt das noch nichts. Mein erster Ausflug wäre um den Greifensee gegangen. Habe mich dann leider verfahren beim Föhrlikon aus Trümmland gelandet. Und habe nachher, wo ich wirklich ein Velo um den Greifensee in Mauer geschrieben. Soll ich sagen Mauer, habe ich gemerkt, ich mag nicht mehr. Wenn ich jetzt noch um den Greifensee fahre, klappe ich zusammen. Also ich habe gemerkt, es gehört auch dazu, dass man auf einer längeren Ausfahrt isst und trinkt. Vorher schon, wenn möglich, trinken. Aber auf der Pflege dann müssen wir umdrehen.
Es gibt
und eine ganz gemeine Steigung von Schwammendingen auf Oerlikon, die mich also wirklich genervt hat. Es geht eigentlich nicht wirklich bergauf, aber wenn du nicht mehr magst, schwierig. Also ich bin noch weit.
Zwei wenn Sachen da dazu. Geht. Wie heissen die Bewohner von Mur?
Murmer.
Es erfreut mich jedes Mal, wenn mir das jemand sagt.
Murmer.
Versuche ich das weiterzugeben. Das hat die Gegend dort so an sich. Ustermer sind ja auch nicht weit weg. Hm. Und Leute, die von Mur oder Uster kommen, haben dann auch die angewohnten Leute aus Alten, wie mir, als Altemer manchmal zu bezeichnen, was mich dann wieder im Gegenzug wieder. Ja.
Stört dich das?
Das stört mich. Absolut. Und in Mur gibt es im Dorfkern, die haben so wahrscheinlich in den 80er Jahren gebaut, so ein Dorfkern gibt es einen sehr guten Thai-Takeaway. Also wenn du das nächste Mal Hunger hast, kann ich nur empfehlen.
So weit habe ich nicht mehr gesehen und so weit habe ich auch nicht mehr gedacht. Mein Kollege hat mich informiert, im nächsten Mal nimmst du das Mur, das Dampfschiff auf Oster rüber und von dort aus fährst du dann
heim. Zu Oster hat es wahrscheinlich sogar einen McDonald's oder so, was hättest du können.
Ja.
Oder ein richtiges Restaurant. Das dürfen wir noch sagen, solange wir nicht von McDonald's gesponsert sind, dürfen wir. Dürfen wir gemein sein zu denen? Müssen wir noch etwas Velo? Nein.
Ist die Saison eigentlich vorbei? Oder? Wenn noch jemand etwas wissen will, kann man gerne schreiben oder auch anrufen. Und bereitwillig tun ich dann die Fragen beantworten. Viel kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt seit ich das Velo habe, in einer Woche fünfmal gefahren. Immerhin nicht sehr lang, aber immerhin.
Aber eine Stunde dafür, mindestens. Dafür begeistert. Das ist doch gut.
Das ist gut, kann ich nur empfehlen.
Pünktlich auf die Wintersaison. Also das ist ja, das ist ja dann das Nächste. Jetzt kannst du wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen, oder? Dann wirst du dann anfangen, noch die langen Velohosen kaufen. Dann geht es schon weiter mit dem Material. Dann kommt die Rolle, die du kaufst.
Nein.
Weil natürlich findest du, ich muss weiter trainieren. Jetzt geht's nicht anders. Dann steht bei Kesslers in der Stube plötzlich eine Rolle.
Nein.
Das werden Videocalls, wenn du vom Velo aus die zuschaltest in die diversen hybriden Redaktionssitzungen. Und ja, auf die Frühlingssaison wird dann die Materialschlacht epische Ausmaß annehmen, weil dann langsam völlig angefixt bist. Also,
wenn du dich an die letzten Winter erinnerst, die wir hatten, dann weißt du, du kannst weit bis in Dezember fahren und früh im Januar schon wieder.
Könntest leider recht haben, ja. Schade eigentlich.
Die zwei Tage, wo es Schnee hat auf der Strasse.
Also. Über Ski reden wir aber später.
Gut.
Lass uns doch zu der Aktualität kommen. Du hast einiges verpasst, aber geändert hat sich nichts in der Zeit, wo du weg warst. Der FCB hat immer noch den gleichen Trainer, den Heiko Vogel. Und die Resultate sind auch immer noch gleich. Man verliert. Man hat jetzt 3 Spiele unter dem Vogel gemacht. 3-mal verloren. 0-7 Goal. Wenn wird es besser? Und was muss passieren, damit es besser wird? Ja. Das ist die Million-Dollar-Frage, sagt man dann so schön.
Die könnte man einem Orakel stellen, die Frage.
Und was würde das sagen, glaubst du?
Das Orakel würde das Gleiche sagen wie immer. Entlönte.
Sagt das Orakel?
Ich denke schon, ja.
Warum?
Weil es nicht besser.
Wie würde das Orakel das begründen?
Das Orakel muss bei Nachfragen nach Trainer in der Krise ja irgendeine Standardantwort bereit haben. Weil es nicht auf jeden Einzelnen eingehen kann. Das kann ich auch nicht den Hintergrund haben wie mir, wo fast alles wissen. Also muss Standardantwort haben. Das heisst, weg mit dem.
Aha.
Würde ich jetzt mal vermuten. Wenn man sich das so anschaut, muss man sich fragen, wie soll es denn mit dem besser werden? Also, es ist ja nicht, wenn man die Ergebnisse anschaut, könnte man auf die Idee kommen, er hat versucht, eine neue Basis zu legen und dann von dem aufzubauen. Dann müsste aber der Erfolg da sein und das Torverhältnis müsste anders aussehen, nämlich kein Goal kriegt für ein paar geschossen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Defensive plötzlich besser ist, sondern es ist einfach so, dass die Offensive nicht mehr rum ist. Das deutet nicht auf einen gezielten Neu- oder Wiederaufbau hin, wo dann irgendwann einmal etwas daraus entstehen kann, sondern einfach auf Verzweiflung. Mehr nicht. Ja. Wahrscheinlich klappt es einfach mit dem Vogel nicht mehr, könnte ich mir noch vorstellen. Abgenützt, schon da gewesen, kennt man schon. Irgendwie wirkt er an der Seitenlinie auch nicht mehr so, wie sagt man dem, fulminant, wenn er vorher war. Kontrolliert irgendwie, also ist er nicht mehr sich selber, wie soll das funktionieren, das kaufen ihm die Spieler nicht ab.
Das ist eine sehr gute Frage.
Früher oder später müssen einen Entscheid treffen. Eher früher, weil wenn man die Tabellen anschaut, mit dem Rückstand, wo man sich eingehandelt hat, auf Platz 6, wo nach 33 Runden dafür sorgt, dass man dann endgültig in der Runde ist, wo es nicht um die Meisterschaft geht und nicht um die Europa-Cup-Plätze, muss man ziemlich zeitnah handeln, habe ich das Gefühl.
Also gut, handeln muss man ja auf dem Fußballplatz. In dem man wieder gönnt. Die Frage ist, geht das mit dem Heiko Vogel oder geht das nicht? Also zuerst muss man mal anfangen, punkten wahrscheinlich. Was mir aufgefallen ist, also wir haben jetzt eine Nazi-Pause gehabt, dann vor dieser Nazi-Pause hat Basel zweimal unter dem Vogel gespielt, zweimal 3-0 verloren, jetzt gegen Servet 1-0 verloren. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Heiko Vogel, der jetzt erstmal Zeit hat, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, vorher hat man immer gesagt, ja, er hat ja mehr oder weniger einen Tag nach der Entlassung von Timo Schulz gerade müssen ein Spiel bestritten, kein Wunder. Das ist durchaus eine Begründung, wo man denke ich, kann gelten. Jetzt hat er zwei Wochen Zeit gehabt. Das Ergebnis ist mindestens unter dem Strich nicht besser. Man kann sagen, man hat weniger gegenüber bekommen, man hat immer noch keins geschossen. Fußballerisch war es jetzt nicht wahnsinnig gut gewesen. Man hat irgendwo das Gefühl, sobald irgendein Widerstand kommt, dann kommt die Mannschaft sofort Probleme über. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig verunsichert. Und der Heiko Vogel hat nachher nach dem Match geredet über das Spiel und zwar deutlich positiver als seine eigenen Spieler. Also man hat den Eindruck bekommen, als ob er jetzt schon langsam in der Argumentation ist, warum man ihm normal so ein bisschen Zeit geben soll. Ich weiß nicht, ob das intern dann tatsächlich so schon ein Thema ist, aber also es ist sicher von ihm gefordert, dass er die Mannschaft so schnell wie möglich auf Kurs bringt. Das liegt ja auf der Hand, das ist klar. Die Begründung war ja auch, dass man ihn jetzt zum Trainer gemacht hat und er wird nicht mehr als Sportchef zurückkommen, sondern er ist jetzt Trainer und wenn er nicht mehr Trainer ist, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr beim FC Basel. Ausser er kauft dann den Club gerade, aber von dem ist wahrscheinlich nicht auszugehen. Er sagt so, jetzt übernehme ich das Ganze. Will, er hat irgendwo die Mannschaft mit zusammengestellt im Sommer. Das hat man ihm als positiv ausgelegt, dass er jetzt die Mannschaft kann führen kann. Vielleicht ist das gar nicht unbedingt gut. Vielleicht weiss er zu viel, habe ich manchmal das Gefühl. Also, im FC Basel hat man davon geredet, kurz bevor man den Schulz entlässt, dass die Mannschaft wahrscheinlich besser sei als die von letzter Saison, wo die Meisterschaft fünft worden ist, aber immerhin die Conference League bis ins Halbfinale gekommen ist, also mindestens europäisch überperformt hat. Und jetzt kämpft er mit dieser Mannschaft, die angeblich so gut sein soll, überhaupt mal einen Punkt zu ergattern, überhaupt mal ein Goal zu schiessen. Vielleicht, ja, vielleicht kann man auch zu viel wissen, vielleicht kann man auch schon zu viel mitbringen. Vielleicht würde es helfen, wenn jemand einfach mit nüchternem Blick von außen kommt und sagt, schaue ich mir das mal an. Und entscheiden eben nicht aufgrund von dem, was ich alles schon im Hinterkopf habe und auch die Varianten, die ich sehe, was wir uns überlegt haben. Ist jetzt natürlich auch einfach zu sagen, nach 3 Niederlagen, das ist auch klar.
Ja gut, aber es sind 3 Niederlagen und die können sich der FC Basel im Moment einfach nicht leisten. Also die müssen jetzt korrigieren, du kannst nicht ewig warten. Sonst wird es dann irgendwann rechnerisch so weit sein, dass man sagen, ja gut, wie sollen wir in dieser kurzen Zeit so viele Punkte holen, wenn es bis jetzt nicht geht, das wäre dann ein Wunder. Also, da musst du dir auch die Frage stellen, wer kriegst du überhaupt als Trainer? Also, mittlerweile ist der FC Basel ja nicht mehr so wahnsinnig attraktiv auf dem Trainermarkt. Die Leute beobachten auch, was dort passiert. Ein Präsident, der zum Teil erratisch wirkt, vertraut man dem noch, wenn man dann der Trainer ist? Wer wird der Sportchef sein? Wird das Präsident selber machen, mehr oder weniger, wenn der Vogel weg sein sollte? Es ist alles nicht so einfach. Du kannst nicht einfach einen holen und sagen, ja gut, das Umfeld, das ich mich beweisen kann, das ist wahnsinnig schwierig. Da kannst du höchstens noch verlieren, wenn du nicht vorwärts kommst. Mit einer Mannschaft, wo man gesagt hat, es sollte ja besser sein als letztes Jahr. Mindestens hat man dort ein eigenes gutes Zeugnis ausgestellt und dem Heiko Vogel die Leute, die man geholt hat, unter diesen Umständen, muss man sagen, für die Superliga-Kader, wo man sollte Top 6 spielen können, sind wir, glaube ich, einverstanden, ja, also sind sich alle einig.
Die Mannschaft ist sicher also, besser als das, was im Moment Tabellen aussagt.
Das ist relativ einfach.
Ja.
Müssen wir herbringen. Nur wer soll das machen? Also ich sehe den Heiko Vogel nicht in dieser Position, dass er plötzlich mit einem Fingerschnippen alles kann vergessen machen, was bisher war. Darum, die Vorbelastung ist da. Es ist immer so einfach gesagt, Trainer wechseln. Kriegst du denn irgendjemand? Und was für jemand soll das sein? Wie du gesagt hast, einer, der einen untrübten Blick hat auf die Mannschaft. Müsste ich einen holen von außen. Stellen wir jetzt so ein Bo, das Bo vor, wo der FCZ her hat, so einen, der relativ überraschend gekommen ist von außen. Natürlich kennen die Leute das Verhältnis bis zu einem gewissen Punkt. Aber so einen könnte vielleicht etwas rausholen, der unbelastet reingeht. Aber er tut sich das an.
Gleichzeitig haben wir mit dem Timo Schulz natürlich genau so einen eigentlich gehabt. Jetzt ist es im Einzelfall also jemand, der von außen kommt, nicht den grossen Namen hat und dann macht, wie er es für richtig hält. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Wenn man davon ausgeht, dass mit dem Heiko Vogel weitergeht, vorerst, ja, Zeit genützt, während du geredet hast, vorher und ChatGPT gefragt, was man könnte machen, um die sportliche Situation beim FC Basel unter dem Heiko Vogel zu verbessern. Ja, es ist jetzt, sagen wir mal so, künstliche Intelligenz mag die Zukunft sein. Ich weiss aber gar nicht, ob die so viel mehr wissen als wir jetzt da. Also vielleicht müssen wir uns gar nicht grosse Angst um unseren Job machen, aber ich kann gleich schnell vorlesen, was ChatGPT vorschlägt. Um die sportliche Situation des FC Basel und der Trainer Heiko Vogel zu verbessern, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Nachvollziehbar. Einige Schritte, die der Trainer und das Team in Betracht ziehen könnten, sind: erstens taktische Anpassungen. Der Trainer könnte die taktische Ausrichtung vom Team überdenken und gegebenenfalls anpassen. Das könnte bedeuten, dass das Team eine defensivere oder eine offensivere Spielweise annimmt, je nach Stärke und Schwäche vom Kader. Ich glaube, das ist etwas, was sich die Clubführung tatsächlich überlegt hat, wo man eben den Heiko Vogel eingesetzt hat. Zweitens Spielerentwicklung. Die individuelle Entwicklung der Spieler ist entscheidend. Der Trainer und sein Team sollten die Spieler ihren technischen und taktischen Fähigkeiten weiterentwickeln und an ihren Schwächen arbeiten. Teamchemie, auch wichtig. Ein gut funktionierendes Team ist oft erfolgreicher, steht da. Trainer sollte darauf achten, dass die Spieler gut miteinander auskommen und als Einheit auftreten. Viertens Fitness- und Verletzungsprävention. Physische Verfassung, da hat man gehört, die sei nicht ideal gewesen, aus dem Sommer raus. Von den Spielern sei von grosser Bedeutung. Ein gutes Fitnessprogramm und Massnahmen zur Verletzungsprävention könnten dazu beitragen, auf dem Platz die Leistung zu steigern. Fünftens Scouting und Transfers, schwierig in dieser Zeit jetzt. Der Verein könnte sich überlegen, ob Verstärkungen für den Kader notwendig sind. Sorgfältiges Scouting und kluge Transferentscheidungen könnten dazu beitragen, die Qualität des Teams zu steigern. Punkt 6, psychologische Betreuung, mentale Stärke und Einstellung sind laut ChatGPT im Sport von grosser Bedeutung. Der Trainer könnte psychologische Unterstützung für die Spieler in Betracht ziehen, um mit dem Druck und dem Stress umzugehen. Und siebtens, und das ist der letzte Punkt, Fan- und Vereinsunterstützung. Die Unterstützung von den Fans und vom Verein sind wichtig. Trainer und Spieler können sich darauf konzentrieren, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen, indem sie auf dem Platz gute Leistungen zeigen. Ja. Was machen wir jetzt daraus?
Also, das beweist schon, dass wir von dieser ChatGPT blöd verkauft werden. Informationen, die offensichtlich von Menschen gewonnen hat, die das schon mal durchlebt haben. Jetzt kombiniert man das alles, was man alles machen könnte. Ja, Gott, das hilft uns nicht weiter. Man könnte einfach sagen, ja, besser spielen zum Beispiel. Punkte holen, Goal schiessen, weniger kriegen. Ja, genau das, was es sagt. Besser defensiv spielen und besser offensiv spielen gleichzeitig. Das ist der Wunschtraum von jedem Trainer. Versucht er auch zu machen. Nur ist es nicht so einfach, weil meistens noch ein Gegner auf dem Platz steht, der genau das am Sinn hat.
Also vielleicht den Gegner ausschalten. Wenn man schnell durchgeht, taktische Anpassungen hat man schon gemacht. Im Match gegen Servet am Wochenende hat der Heiko Vogel dreimal System, also drei verschiedene Systeme spielen, zweimal das System angepasst. Denn im Nachhinein sagt man dann, ja, hat die Mannschaft überfordert, ist immer ein bisschen schwierig. Offensichtlich hat es nicht funktioniert, das ist eindeutig. Spielerentwicklung, mittelfristige gute Idee. Ich glaube, das ist ja auch der Plan, wenn man schaut, wer geholt worden ist. Die meisten oder viele von denen sind entwicklungsfähig noch. Die sollen ja dann auch eines Tages teurer verkauft werden. Okay, wissen Sie zwar so auch. Teamchemie. Thauland Schakka hat nach dem Match gesagt, dass ein Teil von der Mannschaft vielleicht gar nicht wüsste, was es bedeutet jetzt da, was gerade passiert.
Ja, gut, Kunststück. Also wie sollen sie das wissen? Es sind junge Spieler, die man holt, um sie zu entwickeln. Die kommen nicht in erster Linie zum Stolz das Liebli tragen, sondern eben zum sich weiterentwickeln, um den Club als Sprungbrett nutzen. Das muss man sich schon bewusst sein. Diese Art von Transfertaktik, die kann auch eine unheimliche Fehlzündung zur Folge haben. Und dann befindet man sich genau in so einer Situation, wo man dann appellieren muss quasi an den Stolz von diesen Spielern, die Farbe zu tragen, was überhaupt nicht möglich ist. Natürlich sind die stolz, dass sie jetzt dort spielen, aber das ist alles relativ, sagen wir mal, spielt sich auf einem bescheidenen Rahmen ab.
Haben wir da einen Ansatzpunkt gefunden? Teamchemie. Müssen die einfach wieder mal bröteln?
Ja, und wie sollte man so ein Mannschaftsfondue machen oder irgend so etwas? Hokus pokus. Weißt du,
was ein?
Ah ja, ist gut. Das nützt meistens noch nichts.
Also, ja, könntest du recht haben.
Es ist lustig.
Wobei Fondue eigentlich ja schon eine Wunderwaffe ist. Eigentlich in jeder Lebenslage.
Absolut.
Also von dem her, ich würde nicht abraten, davon Fondue zu essen. Beat Feuz hat schliesslich nicht umsonst regelmässig Fondue gegessen vor Abfahrten und ist einer der grössten Skifahrer von der Geschichte geworden.
Das ist relativ unabhängig von anderen. Hat einfach müssen laufen lassen.
Ja. Fitness und Verletzungsprävention, ja, ich gehe nicht davon aus, dass mir das angegangen ist, das Thema, wenn man es nicht eh schon zumindest auf dem Schirm gehabt, Scouting und Transfers, das versucht man offensichtlich sehr aktiv, man hat sehr viel transferiert. Jetzt müsste man, wahrscheinlich ist eher die Idee, nicht zu transferieren für einen Moment, um die Mannschaft mal zusammenzuwachsen. Psychologische Betreuung, nach der wird immer gerufen, wenn eine Mannschaft in der Krise ist. Du als ehemaliger Spitzensportler,
ja,
hättest du dir manchmal gewünscht, dass die psychologische Betreuung besser wird? Ich meine, zu deiner Zeit, das dürfen wir sagen, Ende 80er bis Mitte 0er Jahre, oder, bist du aktiv gewesen, sind so mentale Themen eher noch ein Tabu gewesen?
Nein, wir haben eigentlich schon unsere Sportärzte gehabt, die das versucht haben voranzutreiben. Natürlich beim Individuum und nicht als Gruppe. Das funktioniert relativ zähflüssig, muss ich sagen. Wenn man als Gruppe sollte, hat es immer wieder Leute, die nicht daran glauben wollen oder sich dann darüber lustig machen oder sich nicht dafür haben, zum Zugeben, dass sie das interessiert. Also das sind so die Macho-Reflexe, die es dann gibt. Der Einzelsportler ist wahrscheinlich eher bereit, um das mitzumachen. Es brauchen es einfach nicht alle. Es gibt Leute, die sind jederzeit in der Lage, ihre optimale Leistung abzurufen, die sich nicht beeindrucken lassen durch die Umstände, die nicht nervös werden und so weiter. Ist mir auch so gegangen. Die anderen müssen sich darum bemühen, wie bringen sie den Zustand her. Da muss man einverstanden sein und bereit, um das zu machen. Aber das kann natürlich helfen, nur wenn du in der Krisensituation kommst. Du musst das eigentlich permanent machen. Wenn du in der Krise kommst mit dem, dann ist es Pflasterli-Politik. Das heisst, ich brauche nicht so schnell Heilung durch den Sportpsychologen. Dann verlangst du von dem quasi, dass er mit dem Finger schnippt, dich in Hypnose versetzt und wenn du wieder verwachst, dann bist du Ronaldo.
Das wäre also
der,
gut.
Der Ronaldo.
Welchen?
Der
sympathisch.
Der Real Madrid einst in den ersten 8 Spielen mehr Goal geschossen hat als der von Stuttgart.
Jetzt. Der Herr Girassi, der sich jetzt leider verletzt hat, was sehr bedauerlich ist.
Aber wenn du das könntest, würdest du es ja machen oder schnell hypnotisieren und sagen, du bist jetzt der CR7. Und zwar nicht jetzt, sondern vor 7-8 Jahren.
Okay.
Eine Illusion.
Eine Illusion. Schade eigentlich. ChatGPT, ich habe noch eine Nachfrage gestellt. Kann ein Fondue den FC Basel retten? Jetzt, ja. ChatGPT ist eher bei dir, muss man leider sagen.
Ja? Schön wäre, wenn es Antwort würde. Eins nicht, es müssen schon 2-3 sein, weil es sind ja mehrere Spieler. Also musst schon 3-4 Gackla musst haben. Und vielleicht ordentlich mit Kirsch nachhelfen, das würde...
Also, ich kann vielleicht präzisieren. Auf die Frage, kann ein Fondue den FC Basel retten, sagt ChatGPT. Ein Fondue allein wird nicht ausreichen, um den FC Basel oder irgendeinen anderen Fußballverein zu retten. Die sportliche Leistung und finanzielle Stabilität von einem Fußballverein hängen von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem Fähigkeiten vom Trainer und Managementteam, Qualität der Spieler, die Unterstützung der Fans und die wirtschaftliche Gesundheit vom Verein. Ein Fondue, ChatGPT holt ein bisschen aus, ist eine traditionelle Schweizer Spezialität und kann höchstens dazu beitragen, die Stimmung und den Teamgeist innerhalb des Vereins stärken, indem Spieler und das Team außerhalb des Spielfelds zusammenbringt. Wichtig, dass der Verein auf professionelle Massnahmen setzt, aber um sportliche Herausforderungen zu bewältigen. Wie in meiner vorherigen Antwort beschrieben, also ChatGPT weiss offensichtlich immer noch, dass ich vorhin schon etwas eingegeben habe. Die Rettung oder Verbesserung der Situation eines Fußballvereins erfordert in der Regel finanzielle Stabilität, sportliche Exzellenz und eine kluge Führung. Ein Fondue kann sicherlich ein netter sozialer Anlass sein, trägt jedoch nicht wesentlich zur Lösung der sportlichen oder finanziellen Herausforderungen bei, vor denen ein Fußballverein stehen kann. Also das ist vernichtend. Nicht einmal mehr ein Fondue hilft.
Ja, aber immerhin macht es gute Laune. Also, sie könnten es ja gleich machen. Sie wollen sich einfach nicht darauf lassen, dass dann irgendetwas passiert. Nachher.
Sie sind nachher einfach ein besser drauf.
Für eine kurze Zeit sicher. Bis der Kater einsetzt am Morgen. Wechseln wir den Untergrund. Jetzt gehen wir auf den Plastikrasen. Dort spielt nämlich Manchester City.
Am Mittwochabend.
Am Mittwochabend gegen die Young Boys. Wir sind in englischer Zeit so schön zelebrierend. Play against the Young Boys in the Wankdorf.
Da haben sie jedes Mal eine grosse Freude.
Von dem kommen sie nicht weg.
Britische Freunde.
Ja. Aber sie kritisieren die Unterlage. Wiederum, das ist in der Vergangenheit schon passiert, wo Manchester United damals noch unter dem Jose Mourinho gespielt hat in Bern. Hat sich der gefragt, wie kann es möglich sein, dass man in der obersten Liga, die es gibt, nämlich unsere Champions League, muss auf Plastikrasen spielen.
Und dann ist jemand gekommen und hat die gleiche Geste zum Mourinho gemacht wie die, die er am Wochenende in Richtung von der Bank von Monza gemacht hat, als Trainer von AS Rom, nämlich, wie beschreibt man das am besten? Eine Heul-Geste, Heul-Doch-Geste.
Ja.
Hat angedeutet, dass man fest am Jammern und am Grennen sei. Man United hat es ja tatsächlich geschafft, gegen IB zu verlieren. Auf dem Plastikrasen. Also das ist vielleicht Teil vom Hintergrund von diesen Aussagen. Ich meine, am Schluss kommt jetzt Man City. Und immerhin, die kommen ein bisschen früher, weil sie sagen, sie wollen, oder Pep Guardiola sagt, es brauche eine Trainingseinheit auf dem Rasen, um sich darauf einzustellen.
Ja. Und das ist doch vom üblichen Programm, weil sonst trainieren sie jeweils daheim, glaube ich, eigentlich immer, vor dem Auswärtsspiel. Und da hat man jetzt gesagt, da werden wir schauen, wie das ist. Auf dem Plastikrasen. Aber man darf nichts sagen gegen den Plastikrasen, sonst wird man von dir gerade als Hülsuse herstellen.
Ja, zu Recht. Nein, also ich sage es immer wieder gern. Es gibt praktisch keinen Fußballclub, der nicht irgendwo noch eine Kunstrasen hat, wo man manchmal muss, kann drauf. Einfach aus Witterungsbedingungen. In der Woche, wo du gegen IBE spielst, machst du 2 Einheiten mehr dort. Natürlich bist du nicht perfekt eingestellt auf der Rasen, aber oder auf der Kunstrasen. Und übrigens, es wäre schön, wenn wir keine Kunstrasen hätten in der Super League. Im Grundsatz wäre das ja gut. Nur die Zwänge, die jetzt unter anderem in Bern vorhanden sind, die sind bestens dokumentiert. Also müsste sich halt dann auch jemand anders zuerst mal bewegen, bevor man das macht. Die Frage ist ja dann schon, also man kann es ja auch positiv formulieren, jetzt aus Schweizer Sicht, hilft der Kunstrasen, dass IB gegen Manchester City, gegen das grosse Manchester City, die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt, eine Chance hat, etwas mitzunehmen?
Nein. Wenn es so einfach wäre, dann hätten sie in der Premier League wo schon längstens überall Kunstrasen montiert und hoffen, dass sie so bestehen gegen die taktischen Winkelzeuge vom das hätte ich fast Mourinho gesagt, vom Guardiola.
Und die zwei sollst du nicht durcheinander bringen.
Es ist ein bisschen so, dass der Rodri zurück ist bei City und seitdem wieder zurück ist, oder sagen wir es so, als er nicht rum war, haben sie nicht so gut ausgesehen. Mittelfeldstrateg, Spanier. Am Wochenende haben sie zuerst mal wieder gewonnen, nach 2 Niederlagen im Folge. In der Liga. Nein, wenn die das abrufen, was sollen. Und ich glaube, das machen sie in der Champions League. Brauchen sie 2 Siege, spielen sie 2-mal gegen IB hintereinander. Wenn sie die beiden gewinnen, sind sie vorzeitig durch in den Gruppen. Also das muss jetzt bestreben sein. In der Meisterschaft haben sie ein bisschen Mühe eben durch die Niederlagen. Dort müssen sie den Trip finden. Also Mühe sind knapp hinter der Spitze.
Eben. Also im Grundsatz ist ja das erfreulich. Es ist eigentlich das IB von England. IB auch knapp hinter der Spitze. Nach Verlustpunkten wären wir sogar erst. IB ist auch noch nicht so im Tritt. Man sagt, ja, die müssen dann im Frühling parat sein, weil die wollen selbstverständlich wieder beide Titel holen. Und in Europa, wer weiß, vielleicht geht irgendwie etwas noch im Frühling rein. Im Moment ist es nicht so wahnsinnig attraktiv. Das ist ja dann bei Manchester City schon ein bisschen anders. Dort ist es optisch relativ schnell wieder relativ ansehnlich. Auch wenn die Resultate jetzt nicht perfekt gewesen sind. Ich bin gespannt. Ich glaube, für IB wird es. Das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis. Natürlich ist das ein dickes Brett, das man bohren muss. Aber eigentlich will es ja genau das. Eigentlich ist doch das genau das, was der Schweizer Fußball immer wieder davon träumt. Und dann gibt es so diesen Match. Sehr oft hat uns der FC Basel den beschert. jetzt ist es IB, wo zum wieder heute mal in der Champions League ist, der Match vom Jahr, wenn man so will, wo man sich mal testet gegen wirklich die Besten. Mal schauen, was raus schaut dabei. Natürlich müsste etwa alles funktionieren, dass man einen Punkt hat oder vielleicht sogar mehr. Aber ja, dran sein und versuchen und auch sehen, was der Unterschied ist. Also für das, am Schluss sagt man, für das geht man dann auch schauen oder für das geht man auch shooten. Also es sind die Matches, die ist ja immer lustig, Trainer, die sich im Frühling qualifizieren für europäische Wettbewerbe und dann im Herbst müssen sagen, ja, ist natürlich mit der Doppelbelastung schon schwierig. Nein, das müssen Festtage sein. Auf die dürfen wir sich auch freuen. Und da dürfen wir auch ein bisschen träumen aus Berner Sicht. Also warum nicht auf Kunststrasse? Ich meine, IBE ist eine Mannschaft, die eine gewisse Robustheit mitbringt. Das hilft jetzt sicher. In der Liga wird ihnen das manchmal vorgeworfen, dass sie eben nicht so ganz die feine Klinge führen. Wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, um gegen Man City noch nur im Ansatz eine Chance zu haben. Wenn man genau das die Körperlichkeit in die Waagschale wirft.
Ja, Robustheit ist sicher ein guter Ratgeber, wenn du in mehreren Meisterschaften sollst bestehen können. Also das hilft ganz bestimmt. Nur der Unterschied zwischen IB und City, das muss man nicht erläutern. Und für City ist die Gruppenphase einfach ein Durchlaufen, mehr oder weniger. Da wird man sich mal mehr Mühe geben, mal weniger. Wenn die Umstände nicht gerade so sind, dass es wie am Schnürli läuft, dann muss man sich mal mit der Brechstange befassen. Aber das könnte alles. Nur die werden nicht 100% Leistung und Vollgas geben. Die werden einfach schauen, dass sie den Match irgendwie gewinnen oder zumindest nicht verlieren. Und dann halt im Rückspiel, wo bald ist, daheim, dann das regeln. Aber das, ja, gerade für den Schweizer Club ist das eine Feststunde, ja, wenn die kommen.
Ist jetzt aber gut. Also, ChatGPT hat das nicht gewusst, dass es eine Feststunde ist. Die sagen einfach, die Chancen sagen von einer Mannschaft wie IB gegen Manchester City in einem Wettbewerb wie der UEFA Champions League sind normalerweise begrenzt. Weil Man City ist einer der besten Fußballclubs in Europa. Aha. Und hat eine sehr, sehr beeindruckende Liste von talentierten Spielern und Ressourcen, während dem IB als Schweizer Club nicht die gleiche finanzielle Power und Spielertiefe steht da. Hegi, wie Man City. Dennoch aber ist der Fußball, da habe ich gerade auf den Tisch vor Begeisterung, ist der Fußball unvorhersehbar. Es gibt immer die Möglichkeit von Überraschungen. In jedem Spiel, in einem einzelnen Spiel kann alles passieren. Und Aussenseiter haben es auch schon geschafft, Überraschungen zu schaffen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ChatGPT irgendwo ein Phrasenschwein stehen hat, wo sie jetzt einzahlen muss. Aber es ist also mindestens laut künstlich.
Gib mal ein, Deutsch, Phrasenschwein. Hopfen
und Malz verloren. Es ist einfach Phrasenschwein.
Phrasenschwein.
Eingeben. Also gut. Nur das Wort Phrasenschwein. Und dann schauen, was passiert. Ja gut, es wird. Das Phrasenschwein ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine humorvolle Art der Selbstkontrolle, wo Personen von einer Gruppe Geld in ein Sparschwein werfen müssen. Okay. Also ChatGPT bezieht jetzt einfach die Formulierung Phrasenschwein nicht unbedingt auf sich selber. Da haben wir jetzt schon müssen wahrscheinlich ein bisschen konkret werden, aber lass uns das doch lassen. Lass uns gerade zum nächsten Thema gehen. Vorher kurz noch der Hinweis, wenn du eine Nachricht watchst, wenn die neue Folge von Pro und Contra online ist, dann kannst du die bekommen. Nämlich, wenn du unseren Podcast in einer App abonnierst und den Push aktivierst. Das funktioniert vor allem auf Spotify gut, aber auch auf Apple Podcasts und auf allen anderen Plattformen, wo man uns hören kann. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, wenn du uns bewertest. Gerne 5 Sterne, alles andere wären wir ein bisschen beleidigt, aber selbstverständlich. Sagt uns, was ihr denkt, Inputs etc. willkommen. Bewerten, abonnieren, wäre uns sehr dient damit. Gehen wir zum Ski.
Wechseln wir vom Kunststrasse auf den Kunstschnee.
Ist es Kunstschnee?
Sicher Kunstschnee, die fahren kaum mehr auf richtigem Schnee. Es muss alles befestigt werden.
Am Wochenende fängt die Skisaison an, auf dem Rettenbach-Ferner, wie die Österreicher so schön sagen, in Sölden. Zuerst Frauen, am Samstag, am Sonntag Männer. Was freust du dich?
Auf das Rugby-Finale, das am Samstag stattfindet.
Das reden wir gerade noch ganz kurz. Aber sag doch vorher Ski. Ja. Bist du noch nicht im Fieber?
Nein, ich bin gegen die Gletscherrennen.
Wieso?
finde es einfach, passt nicht dazu. Man fährt sonst nie auf dem Gletscher, oder?
Also, in Zermatt wird man auch auf dem Gletscher fahren.
Ja. Ich weiß nicht, ob das nötig ist unbedingt.
Gut, was ist schon nötig?
Ja, nein, Jesus schon. Aber das ist immer noch das Rennen, das nach einem Monat Pause ist, irgendwie, oder?
Nein, das stimmt ja nicht mehr. Also jetzt nicht mehr. Fahrt man ja in Zermatt eben noch einmal das Gletscherrennen,
ja,
bevor man nachher via Levi auf Nordamerika geht.
Mhm. Und dann wieder zurück.
Und dann
nochmal auf Nordamerika. Und
dann geht man noch einmal nach Nordamerika, was ich für einen gröberen Unfug halte, aus persönlicher Warte. Die Gletscherrennen, für mich... Ich kann mich nicht so richtig aufregen darüber. Also selbstverständlich,
aufregen muss man, auch nicht darüber.
Selbstverständlich muss man Sorge haben zu unseren Gletschern. Aber auf diesen Gletschern wird Ski gefahren. Das sind nicht Gletscher, die für die Weltcuprennen, die dort ein paar Tage stattfinden, zu Skigebieten gemacht werden, sondern das sind Wintersportregionen. Jetzt, selbstverständlich gibt es Umweltvorschriften, die es einzuhalten gibt. Und jetzt hat es in Zermatt Diskussionen gegeben in den letzten Tagen, ob das tatsächlich alles so abläuft, wie man sich das, wie das vorgegeben ist. Das wird jetzt überprüft. Es deutet relativ viel darauf her, dass es dann vielleicht doch nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht worden ist von gewissen Organisationen, die da ein Stimmung gemacht haben gegen die Rennen. Selbst wenn jetzt, also da ist es darum gegangen, dass möglicherweise außerhalb von der bewilligten Zone Schnee umgepackert wurde. Es geht, so wie ich es verstehe, zum Teil ums Auffüllen von Gletscherspalten, also von Ritzen. Ja, wenn da jetzt etwa 5 Meter außerhalb ist, dann wird es wahrscheinlich einen Buss geben. Dann ist es so, dann muss man das nächste Mal besser aufpassen. Es gibt, so viel ich weiss, keinen Hinweis darauf, dass der Gletscher nachhaltig beschädigt worden ist durch die Arbeit. Darum ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, Gletscherrennen am Schluss muss man sich fragen, im Skisport, will man erst im späten November anfangen, wie man es jetzt in Nordamerika macht zum Beispiel, und dann bis irgendwann im Frühling ein bisschen später fahren. Dann hat man die wunderbare Diskussion dann, ob es schon zu warm ist. Hat man dann die Vermarktungsdiskussion, weil die Ausrüster, die sehr viel zu sagen haben in diesem Thema, der Meinung waren, dass man, oder nicht der Meinung waren, die haben offensichtlich harte Fakten dafür, dass das Interesse an ihren Produkten eben im Oktober, November gross ist und nicht, wenn die Skisaison eigentlich schon fertig ist. Ich will nicht unbedingt den Ausverkauf bewerben. Ich bin nicht sicher. Also,
das ist ein schwieriges Thema. Also man ist dann schnell in einer Ecke, wo man sich eigentlich nicht befinden will. Oder? Man will nicht zu den, sagt man denen, man will sich irgendwie ein bisschen in einem nüchternen Zustand mit dem Thema befassen und nicht nach einem Fondue mit viel Kirsch. Also man sollte wissen, von was man redet. Werden die Gletscher geschädigt, werden sie nicht geschädigt? Passt es noch zu der heutigen Zeit, dass man das macht und so weiter? Was passiert genau dort? Die ganze Skiindustrie, insbesondere der Weltcup-Zirkus, muss sich damit befassen. Wenn wir nur dem fahren, wenn es tatsächlich Schnee hat, oder montieren wir auch wieder die Schneebänder in die Landschaft, wo dann besonders viele Leute sich darüber aufregen können. Ja, die Probleme hat man früher nicht gehabt. Man ist einfach gefahren, wenn es angefangen hat zu schneien. Das war relativ früh gewesen. Und dann hat man Berge voll Schnee gehabt. Das wird in Zukunft wahrscheinlich eher weniger der Fall sein. Also die Diskussionen werden zunehmen.
Das werden sie bestimmt.
Da muss man sich dann irgendwann entscheiden, bringt man das noch durch oder nicht. Und das könnte dann schwierig werden, auch wenn man mit weniger militanten Grünen redet. Oder? Ist schon dort eine fundamentale Entscheidung, will man das noch machen? Wer wird denn dort geschädigt? Klar, das kostet einen Haufen Energie wahrscheinlich, den Schnee dort rauf zu transportieren, wenn er nicht vom Himmel fällt. Aber
also das,
also Skisport, irgendetwas muss man sich auch noch leisten. Also der Skisport, der Schweizer geht gerne Skifahren. Und dann nimmt er auch ein bisschen in Kauf, dass irgendwo mal eine Kunstschneepiste hat und nicht alles nur vom Himmel gefallen ist. Ich glaube, da muss man ein gesundes Mittelmaß finden. Aber wenn mit einer Militanz vorgegangen wird, gegen alles, was man noch macht, zum Vergnügen produzieren, dann wird es schwierig, oder? Ich persönlich finde jetzt die Gletscherrennen nicht sehr sexy, aber das war auch vor 10 Jahren schon so gewesen, wo man die Klimadiskussion noch weniger gehabt hat. Der Rest, ich bin einfach für Parallelrennen, das muss ich sagen, wo die stattfinden, das ist mir eigentlich
jetzt gleich. Jetzt sind wir wieder bei diesen Parallelrennen
gelandet. Aber dort werden mir schon immer Knüppel zwischen die Füße geworfen, ja, oder? Die kann ich ja praktisch nicht mehr schauen.
Nein, Gott sei Dank, Parallelrennen auf einem Gletscher. dann hätten wir die wahrscheinlich auch. Nein, dass der Skisport nicht umweltfreundlich ist, ich glaube, das steht außer Frage, oder? Obwohl man es in der Natur macht. Das ist sowohl beim Freizeit-Skisport so, beim professionellen auch. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Und ich glaube schon auch, dass der Skisport sich Gedanken machen muss. Also da ist die FIS gefragt, wo jetzt auch sich Vorwürfe hat, müssen noch anhören, in den letzten Monaten Greenwashing zu betreiben. Sinnvolle Lösungen und Alternativen aufzuzeigen dazu, wie man es jetzt macht. Eben, dass man zweimal über den Atlantik fliegt, das ist für Johann Elias mehr oder weniger ein Rundungsfehler für den Präsidenten. Er sagt, ja, bei dem CO2-Ausstoß, der sonst aus dem Welt-Skisport rauskommt, kommt das gar nicht so darauf an, ob da 50 Athletinnen und Athleten überfliegen, noch einmal für zwei Wochen. Möglicherweise hat er recht, gleichzeitig kann man ja auch über Symbolpolitik reden und darüber reden, wer ein Vorbild ist und wer nicht und ob man einen Kalender nicht doch anders gestalten kann. Aber für das haben wir ja noch eine ganze Skiwinterzeit für die Diskussion. Marco oder Matt?
Was ist mit dem?
Der Fahrt.
Das ist der Beste.
Ich bleibe der Beste.
Ja, natürlich bleibt er der Beste, wenn er sich nicht verletzt oder durch irgendwelche anderen äußeren Umständen zurückgeworfen wird. Zum Beispiel viel Fondue, das wäre Möglichkeit.
Wobei, man gesagt, ja gut, er ist kein Beat Feuz, das stimmt. Von dem her,
nein, aber schon abhängig von das
Gemüt. Beat Feuz sich von Fondue nie hat stoppen lassen. Also sagst du, bei einem Marco Odermatt könnte jetzt ein Fondue ihm zum Verhängnis werden?
Glaube ich nicht.
Eins nicht, mehrere.
Mehrere schon, eins nicht. Nein, wenn man ihn so sieht, ist er ja eher auf der athletischen Seite.
Sehr. Und das ist noch einmal fitter als letztes.
Das wird er auch bleiben. Er darf einfach nicht zu fit werden. Gewissermaßen eine Entspannung gehört dazu. Und wer sich nur um die Fitness kümmert, vernachlässigt eben den Geist, was sehr wichtig ist, wenn wir vorher von ChatGPT gehört haben.
Absolut.
Aber das Fondue ist nicht zu unterschätzen.
Das Fondue ist gut fürs Gemüt.
Wer könnte oder mal stoppen, fragen wir mal so.
Es gibt einen Mann, der hat letzte Saison schon ein bisschen angefangen mit dem Marco Schwarz, der Österreicher. Ein, zwei Jahre älter als der Odermatt. Also, Spätzünder ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber sicher einer, der ein bisschen länger gebraucht hat als andere. Ja, von dem her ist vielleicht Spätzünder noch der richtige Ausdruck. Einer, der unser Kollege Marcel W. Perren hat so schön geschrieben, dank einem Dessertverbot von seinem Trainer, jetzt erst so richtig durchgestartet ist. Also, er hat sich. Ja, in der Ernährung hat er offensichtlich noch Luft gehabt, in seinen frühen 20er, späten Teenager-Jahren. Und scheint das jetzt umgesetzt zu haben und hat jetzt in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr schon angefangen, auf die Speed-Disziplin zu setzen. Hat das sehr erfolgreich gemacht. Also hat eigentlich wieder mal bewiesen, dass gute Techniker, die sich nachher seriös um die Speed-Disziplin kümmern, gute Chancen haben, um tatsächlich einen kompletten Skifahrer werden. Und ein Skifahrer werden, der vielleicht auch einen Gesamtweltcup mitfahren kann. Ich glaube, es müsste dann schon einmal ein Sprung kommen vom Kollegen Schwarz, dass er ganz vorne mitfahren kann. Aber ich meine, wenn man es anschaut, im Super-G zum Beispiel aufs Podest gefahren, Ende letzte Saison schon im Weltcup. Also da kommt speedmässig, kommt da von ihm sicher noch einiges mehr. Oder Mats hat dort auch das Letzte gewesen, wo er sich so richtig nachher musste vorhineinschieben, jetzt mal vom Slalom abgesehen, wo er, glaube ich, eher wird vernachlässigen für den Rest von seiner Karriere. Also die Abfahrt und Super-G, das ist etwas, das noch dies nachkommt, mit zusätzlicher Erfahrung. Darum, ich freue mich auf den Schwarz. Es wäre auch gut, das Duell Schweiz-Österreich wieder ein bisschen auf, es klingt so blöd, weil die Schweiz zuletzt erfolgreicher gewesen sind. Auf Augenhöhe, es wäre ja gut für den Skisport, wenn die Rivalität wieder ein bisschen ausgeglichener wäre. Das ist jetzt sehr gönnerhaft, aber du, so sind wir.
Ja, wir freuen uns ja immer, wenn wir möglichst viel gewinnen und einen grossen Vorsprung haben, nationenwertig angesprochen. Aber eigentlich ist es ja spannender, wenn es wirklich spannend ist. Und auch, ich schaue ja gerne bei den österreichischen Kollegen, wenn die Skirennen kommen, weil sie auch so schön mitleidend, oder? Also die sind nicht nur leidenschaftlich, sie sind auch fähig zu leiden. Und das machen sie gut. Aber sie müssen auch zwischendurch wieder einen Lichtblick haben. Sonst wird es auch dort langweilig, oder? Sie können dann auch mosern. Das ist nicht so schön. Man hat es lieber, wenn sie in guter Laune sind. Darum, zwischendurch einen Sieg und auch wieder so ein bisschen am Erfolg schnuppern sollten schon. Also das, das gehört ein bisschen dazu. Es ist ja mal auch lustig, wenn es dann, oder zu der Zeit, wo sie mehr gewonnen haben als wir, ja, die Stimmung, das dann, das könnte es dann schneller mal ins Chauvinistische abdriften und dann...
Dann finden wir sie wieder blöd.
Dann finden wir sie blöd, aber immer noch charmant, das muss man einfach sagen. Das könnte es einfach gut. Aber es gehört ein bisschen dazu, dass man eben die Spannung kann aufrechterhalten kann. Aber ich glaube, das wird sich auch auf natürlichem Weg wieder ergeben. Also Sportler haben ja leider aus unserer Sicht, muss man im Moment sagen, die Angewohnheit, dass nicht permanent immer gleich gut bleiben, sondern es kommen andere. Man wird irgendwann mal ein bisschen verletzt, hoffen wir in keinem Fall für unsere Sportler. Oder die Form stimmt nicht mehr so genau. Und dann ist es dann so weit.
Bei den Frauen?
Ja, gilt etwa das Gleiche, oder?
Aber bei denen ist es auch so. Ich bin gespannt, was Lara Guperami macht. Die hat sich ja jetzt in der letzten mehrfach geäussert, so also ein bisschen undurchschaubar, wie geht es weiter, wie lange geht es noch weiter. Man fragt sich dann, wie ernst meint sie das, oder ist es für sie auch einfach, ja, wieso muss ich mich festlegen? Vielleicht höre ich dann tatsächlich einfach irgendwann auf. Ich glaube, solange sie dabei ist, das kann man, glaube ich, über sie sagen. Aber wenn man sonst manchmal recht im Nebel stochert, dort in dem Lager Guperami, dann kann man von ihr erwarten, dass sie ganz vorne mitfährt. Sie hat sich letzte Saison wieder ein bisschen, also sie hat die Schwächephase gehabt, ist jetzt letzte Saison, glaube ich, 9-mal auf dem Podest gewesen. Super-G-Weg vorne. Ich glaube, da kommt jetzt tatsächlich noch der Aufwärtstrend. Der müsste eigentlich weitergehen. Und dann kann es ein ganz spannender Schweizer Skiwinter werden. Mit den Corinne Sutters und Co. von dieser Welt. Wenn die Holdener, die plötzlich angefangen haben zu gewinnen, wir wissen gar nicht, wie es geschieht. Ich finde immer noch, es wäre eigentlich ein schönes Alleinstellungsmerkmal gewesen, wenn sie x Podestplätze gehabt hat, Dutzende, aber nie gewonnen hat. Das wird jetzt leider, nein, aus ihrer Sicht natürlich nicht leider, und sie ist ja zu gönnen, dass sie es mal geschafft hat. Aber das wird jetzt, die Kuriosität, die wird uns verwehrt. Aber wer weiß, vielleicht hat sie jetzt...
Sie ist froh.
Sie ist sicher froh. Nein, das muss man ja dann aus, sage jetzt mal, humoristischer Perspektive oder als jemand, der Freude an sportlichen Anormalitäten hat, wäre es spannend gewesen, wenn es so geblieben wäre. Und dann immer wieder die Frage hättest du stellen, wann ist es denn endlich so weit? Logischerweise ist es einer seriösen Athletin zu wünschen, dass sie dann irgendwann mal das Ziel erreicht. Wendy Holdener hat einfach immer noch das Problem, dass sie in der technischen Disziplin Michaela Schifrin vorne dran hat, die wieder stärker ist und wo ja, wahrscheinlich noch der ein oder andere Sieg wird einfahren, ziemlich genau dann, solange der Holdener ihre Leistungszenit noch rum ist. Also das, ja, an dem kommt man dann nicht vorbei. Aber, wie man so schön sagt, man muss einfach die schlagen, die vor einem sind. Und wenn das halt jemand ist, der als ewige Grösse wird die Geschichte eingehen, ja, dann ist es halt so. Dann kann man vielleicht dann auch die 30 Podestplätze relativieren.
Gut, jetzt schlage ich vor, nach dem Phrasenschwein schon überprüft hast bei der ChatGPT, wäre es mit Phrasendrescherei?
Das ist wahrscheinlich das Gleiche.
Die hast du jetzt gerade vor dir gegeben mit dem...
Nein! Oder was würdest du jetzt sagen, ist die Phrase gewesen?
Ich kann mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern, aber am Schluss ist es schon ein bisschen in die Richtung gegangen mit der Wendy Holdener und so. Und sagt sie?
Nein, die gebe ich jetzt...
Unsere Kollegin.
Ist sie eine Frau eigentlich?
Die Wendy Holdener?
Nein, Frau ChatGPT.
Ich weiß es nicht.
ChatGPT.
Im Zweifelsfall ja.
Schon.
Das ist der Zeitgeist.
Es wär ja gut, wenn zwei Männer, die reden, eine Frau irgendwie. Ich habe gefragt, wie viel Wegebrenner hast, wenn die Holdener noch wieder in ihrer Karriere. Und ChatGPT sagt, es sei unmöglich vorherzusagen, wie viele Wegebrenner, wenn die Holdener in ihrer Karriere noch gewinnen wird. Die Anzahl der Siege in einer Sportkarriere hängt von vielen Faktoren ab.
Jetzt können wir wieder.
Ein Fondue ist nicht da. Nein, das heisst da leider nicht. Darunter, Achtung! Die Leistungsfähigkeit der Konkurrenz, Klammer Schifrin, Verletzungen, die von der Sportlerin und viele andere unberechenbare Elemente. Wendy Holdener, sagt ChatGPT, wo offensichtlich nicht Schweizerin ist, ist eine talentierte Schweizer Skirennläuferin. Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema. Wie viele sie in der Zukunft nachher ringen wird, hängt von ihrer Motivation, ihrem Training, ihrer Gesundheit und anderen Umständen ab. ChatGPT, aber doch jetzt da ein bisschen, sage jetzt mal, auch mit Emotionen. Es bleibt spannend, ihre Karriere zu verfolgen und zu sehen, wie erfolgreich sie in den kommenden Jahren sein wird.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Das meine ich spannend.
Mit Phrasendrescherei. Also auch ChatGPT macht sich dem Fall schuldig.
Du hast vorhin schon über die Rugby-WM geredet.
Genau.
Du bist heiß. Samstagabend am 9. Uhr.
Ja, heiß. Ich bin, fast schon desillusioniert. Weil die Rugby-WM ist schon, wenn der Finale bevorsteht, ist sie eben fast schon vorbei.
Ah, dir geht es auch so.
6 Wochen ist jetzt nicht gelaufen. Es war herrlich, regelmässig Rugby schauen. Und jetzt ist das Finale am Samstag. Also eigentlich der schönste Moment sind die Halbfinale gewesen, letztes Wochenende.
Ich muss leider ja sagen, ich konnte gar nicht so viel schauen von dieser WM. Das ist sehr schade, weil das eigentlich ein Sport ist, wo ich... Da bin ich der klassische WM-Fan. Ich schaue sonst eigentlich kaum Rugby. Also man müsste ja dann schon schauen, wenn es die Six Nations sind und sich dann wirklich ansetzen am Wochenende, am Nachmittag. Und während der WM wird einem das dann doch so serviert, dass man es irgendwie nicht verpasst, wenn man es... Wenn man sich nur ein bisschen darauf konzentriert. Darum, mir ist es immer so gegangen, früher vor allem, als bei Fußballweltmeisterschaften oder Hockey-Weltmeisterschaften, so die, oder auch Hockey-Playoffs ist also etwas, das Viertelfinale ist eigentlich das Beste, wenn jeden Abend irgendetwas ist und es gibt ganz viele verschiedene Geschichten, die laufen, und dann wird es irgendwie weniger und eben am Schluss ist nachher noch einzelne Match oder jetzt in dem Fall noch eine. Aber dafür ist es ein grosser. Wir haben zwei Mannschaften, die schon 3-mal Weltmeister geworden sind. Die Neuseeländer, doch, die All Blacks. Auf der einen Seite, ich würde jetzt sagen, eher überraschend im Finale. Auf der anderen Seite die Südafrikaner, Springboks nennen sich die. Wobei das meistens eher so Walzinnen sind und gar nicht unbedingt. Aber ja, anderes Thema. Die grosse Frage ist schon, wer heute sich den 4. Titel, Weltmeistertitel, und macht sich, kann man das sagen, zur inoffiziellen grössten Rugby-Nation der Geschichte?
Ja, das kann man sicher sagen. Das sind, die Engländer sind bis heute die Einzigen, die auch Rugby-Weltmeistertitel geholt haben. Also die Einzigen aus der nördlichen Hemisphäre. Die alle anderen sind logischerweise alle in die südliche Hemisphäre gegangen. Eben die Springboks und die All Blacks mit je 3 Titels. Südafrika Titelverteidiger, 2019 auch Weltmeister geworden. Könnten vielleicht ihr Glück ein bisschen aufgebraucht haben, wenn man dem so sagen will. Relativ knappe Sieg gegen Frankreich und dann vor allem gegen England im Halbfinale, wo man am Schluss das Spiel können drehen. England eigentlich überraschenderweise mit einer klugen Taktik, muss man sagen, hohe Bälle, viel hohe Pässe geschlagen und relativ solid defensiv gespielt, während die Franzosen mit Raffinesse versucht haben, wo sie einfach am besten können. Also, da muss man auch sagen, die Südafrikaner können eigentlich jedes Spiel mitmachen. Kann ich
jetzt gerade sagen, sie haben ja jeden Test die schon haben, mal gesehen.
Die haben auch wirklich gazellenhafte Spieler, haben sie auch auf den Flügel. Jaslyn Kolbe zum Beispiel, 1,70, wahnsinnig quirlig, wendig, schnell. Manny Leibock, der Spielmacher, der letztes Mal nach 30 Minuten ausgewechselt worden ist. Also die sind schon vielseitig. Also sie können sich auf alles einstellen. Aber die All Blacks haben mich wahnsinnig überrascht. Denen hat man fast keinen Kredit gegeben von der WM. Die haben auch Dürrephasen gehabt, wo sie enttäuschende Resultate geliefert haben. Aber es ist halt eine Nation, die bei diesem grossen Turnier auf einen Schlag bereit ist. Und dann können wir auch wieder Spieler führen, die man vorher gar nicht also auf der Rechnung gehabt hat. Wo dann eben die Mannschaft auch sehr unberechenbar machend. Zäh sind sie immer gewesen, sie hatten dann immer wieder gute Läufer gehabt. Taktisch gute Spieler haben sie eigentlich permanent immer.
Also was die Neuseeländer erinnern mich ein bisschen an die Deutschen. Im Fußball waren es die Deutschen gewesen, lang, die komische Phasen haben können haben zwischen den Turnieren und nachher aber, wenn es gut hat, hat es geheißen, ah ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft, sind da. Neuseeland hat es geschafft, zum ersten Mal in der Geschichte der Rugby-Weltmeisterschaft an dieser WM ein Vorrundenspiel zu verlieren, nämlich das Eröffnungsspiel gegen Frankreich, was in dem Sinn keine Schande ist, dass die Franzosen doch als Mitfavorit gehalten haben. Was dort bedenklich war, war, wie unterlegen das man war. Man ist zwar früh in Führung gegangen, ich glaube, man hat in beiden Halbzeiten sehr früh einen Try erzielt und jeweils dann so gewirkt, dass man das Spiel in seine Bahnen könnte lenken. Aber am Schluss waren die Franzosen recht klar die bessere Mannschaft gewesen. Und seither ist offensichtlich einiges passiert. Also man hat dann klar nachher den einen oder anderen Aufbaugegner gehabt. So Namibia ist, glaube ich, überfahren worden. In der Vorrunde ist dann eigentlich nur noch Italien so als halbwegs seriöser Test der Neuseeländer vorgesetzt worden. Das ist eine Hürde, die man recht locker übersprungen hat. Und jetzt ist die meiste Prüfung wahrscheinlich der Viertelfinale gegen Irland. Iren als sind Nummer 1 von der Welt, oder? Jetzt werden sie wahrscheinlich
nächstes Sieger.
Genau, also das ist wirklich, da hat man ja eigentlich in Neuseeland schon das Schlimmste müssen befürchten, dass es jetzt vorbei ist. Die hat man geschlagen, jetzt Argentinien im Halbfinale. Ja, das ist jetzt nicht, das ist nicht der ganz grosse Test geworden. Das hat man im Vorfeld auch müssen befürchten, dass die vielleicht nicht ganz auf dem Level sind. Also bei Neuseeland frage ich mich dann schon, wenn du sagst, ja, bei den Springboks weiss man es nicht, so bei den anderen ist, sind die Fragezeichen auch da. Also man hat gegen die Franzosen verloren und man hat Irland geschlagen. Und sonst ja, relativ viele Aufgaben dann noch gehabt, die man auch jetzt aus der Sicht von einer Weltnation in diesem Sport eigentlich muss können bewältigen. Die Frage wird jetzt sein, also ich meine, die Rivalität ist ja sowieso immens zwischen Südafrika und Neuseeland, nicht nur wegen diesen drei WM-Titeln, sondern weil man auch die, früher jetzt Tri Nations geheissen, äquivalent zu den Six Nations, mit den Australiern noch, die drei Mannschaften, die um den Titel in der südlichen Hemisphäre gespielt haben. Jetzt sind die Argentinier, glaube ich, noch dabei. Also jetzt spielt man gegen drei andere Teams. Man trifft dort regelmässig aufeinander und da geht es auch viel. Und man versucht dort, also die Teams kennen sich auch halbwegs. Von dem her, ich habe das Gefühl, am Schluss ist Südafrika gleich zu favorisieren. Und vielleicht stehen wir in einer Woche da und sagen, hey, du darfst nie gegen Neuseeland wetten. Natürlich nicht, weil eben Turniermannschaft. Aber
ja, gut, sind
ich glaube, die Südafrikaner sind die robusteren am Schluss.
Robust sind sicher, wobei, eben, wenn man auf die Resultate in der Vergangenheit schaut, kommt man eigentlich, man kommt nicht weiter, das ist das Problem. Also, Springboks haben in der Gruppenphase gegen Irland verloren. Neuseeland hat dann Irland geschlagen. Gleichzeitig hat Südafrika Frankreich geschlagen, wo Neuseeland geschlagen hat. Also man kommt da nicht weiter, man dreht sich dort im Kreis. Was man gesehen hat, ist, was passieren kann, wenn man taktisch wirklich gescheit gegen die vorgeht. Also die Franzosen haben es gegen Neuseeland vorgemacht, die Engländer bis kurz vor Schluss gegen Südafrika. Wenn man die Wucht gar nicht zum Trägen lassen kann, dann die Franzosen haben es, wie gesagt, mit Raffinesse versucht, dort sind sie unheimlich gut gewesen, haben auch nur mit einem Punkt verloren. Aber dort kommt dann die Wucht, vor allem von dem südafrikanischen Scrum, kommt dann zur Geltung. Und dort haben sie auch den Unterschied ausgemacht gegen die Engländer am Schluss, wo nämlich der Ox und Jay eingewechselt worden ist, wo eigentlich der Chef im Scrum ist. Der sagt auch ganz klar, was das Geheimnis ist vom Scrum, nämlich kein Salat essen, dann bringt ihn nicht weiter, um sich auf Fleisch und Schokokuchen verlassen. Dann kommt die Kraft her. Also wenn ich es wette, dann natürlich als Fan von der Springboks seit Jahrzehnten, dank dem Gary, Kollegen, den ich mal beim Grillfest kennengelernt habe, setze ich auf die, aber wenn ich mich darauf verlassen müsste, könnte ich es nicht, weil was die All Blacks gemacht haben, bis jetzt in der K.O.-Spiel, war beeindruckend. Ja, gut, gegen Argentinien muss man sagen, der Gegner war nicht sehr repräsentativ für das höchste Niveau. Relativ hohes Resultat. Wenn sie dann getestet werden, werden sie ein anderes Gesicht zeigen. Wird bestimmt ein ganz enges Spiel geben.
Also ich möchte noch darauf hinweisen, auf einen Neuseeländer mit dem besten Namen vom ganzen Turnier, wahrscheinlich. Ich bin letzte Woche mal die Kaderliste durchgegangen, weil ich wollte wissen, wer dort noch so dabei ist. Zuerst gesagt, die sind recht alt auch, aber es gibt dann doch ein paar Jüngere dabei. Unter anderem ein Mann, der einfach mal auf den ersten Blick Lester Fainga Anuku heisst. Noch mit einem Apostroph in der Zwischenzeit. Hat aber noch mehrere Vornamen. Sonst heisst im vollen Namen Lester Ofaki Wales Twickenham Fainga Anuku. Was für Kenner natürlich eigentlich schon von Anfang an zeigt, dass man da sehr früh mit einer grossen Rugby-Karriere gerechnet hat, weil Twickenham ist ein Monument eigentlich vom britischen, ja, Sport. Also eines von den bekannten Stadien. Wie jetzt Wales dort noch genau eine Rolle spielt, weiss ich nicht. Das müsste man dann herausfinden. Er spielt nicht die ganz grosse Rolle in dieser neuseeländischen Mannschaft. Er ist erst 24, ich glaube 7 Länder spielt doch immerhin schon in Frankreich. Aber wer weiss, vielleicht wird ja ausgerechnet der zum grossen Mann vom Finale, vom Grand Final, wie es so schön heisst. Und dann erfahren wir im Nachgang aus über den Herr Lester Feinga Anuku, wo ich die angelsächsischen Kommentatoren manchmal dafür beneide, wie problemlos, dass sie die doch für jetzt unsere Zunge sehr komplizierte Namen aussprechen können. Also auch eben auf südafrikanischer Seite gibt es also ein paar Kandidaten. Dann wird lässig.
Ja, Samstag um 9 Uhr, ich schlage vor, auf ITV schauen, englischen Sender mit Experten,
wo wissen, wie es geht.
Das ist nicht immer maßgebend, aber es ist einfach unterhaltsam, wenn es Briten macht, die Angelsächsen. Insbesondere beherrschen das Zeug recht gut mit diesen Pandits und so weiter, würde ich vorschlagen. Nächste Woche können wir nochmal darüber reden. Und jetzt?
Jetzt haben wir uns noch ein Thema aufgeschrieben, das wir ein bisschen ausführlicher nehmen, weil die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Ja. Darum würde ich vorschlagen, wir machen es ganz kurz. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen deprimierend. Stichwort Union Berlin, Urs Fischer. Austerzauber, oder was?
Ja, es tut einem ein bisschen weh, ja. Man hat es irgendwie gesehen, ohne dass man ein Schwarzmaler sein wollte, aber man hat sich irgendwie gesagt, es kann nicht ewig so weitergehen. Die sind zum Teil von Sieg zu Sieg und man hat gar nicht richtig gewusst, warum. Also, jetzt ist eingesehen das Problem mit der Champions League. Man hat zum Teil Spieler geholt, die man früher nicht geholt hätte, weil man natürlich die zusätzliche Belastung muss meistern. Jetzt kurz gesagt, das kann eigentlich nicht gut gehen.
Aber ist es so einfach? Jetzt hat man ja das Handy nachgezeigt, 8 Matches am Stück verloren. Das ist viel. Logisch. Ja. Muss man jetzt keine Fachperson sein, um das festzustellen. Man hat, du sagst es, Spieler gehabt von außen. Einer ist der Robin Gosens, der im ersten Spiel getroffen hat. Eigentlich auch gar nicht so schlechten Eindruck gemacht. Dann gibt es die Kevin Vollands von dieser Welt, die jetzt noch nicht gerade überzeugt haben eigentlich. Leonardo Bonucci, der auch noch nicht so ganz eine glückliche Rolle spielt, auch wenn er einen grossen Namen trägt. Dauert es nicht einfach auch einen Moment, bis so eine Mannschaft, wo eben auch in der Bundesliga muss den Schritt machen, ja, von einer, sind ja, das darf man so sagen, Union Berlin sind ja nicht dafür bekannt gewesen, wahnsinnig feine Klinge zu führen, fußballerisch, sondern man hat eher auf defensive Stabilität gesetzt, mal ein Fondue gegessen, zwischendurch einen guten Teamgeist und dann Konter gefahren und so die Match heute da, hat man ja schon letzte Saison gemerkt im europäischen Wettbewerb, wo man dann doch seine Grenzen auch aufgezeigt bekommen hat, dass die Mannschaft sich weiterentwickeln muss, wenn sie nachhaltig will, eine gute Rolle spielen in der Bundesliga und eben nicht nur sich darauf verlassen, auf defensive Stabilität und kämpfen und beißen, sondern vielleicht noch mehr Schattierungen muss haben. Das denke ich mir eigentlich noch logisch. Jetzt ist einfach die Frage, wie schwierig ist der Prozess umzusetzen in einer Saison, wo gleichzeitig noch Champions League ist. Das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die Urs Fischer je hatte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Die Frage ist einfach, will man das überhaupt? Also Union in Berlin steht ja nicht nur für, wir sagen jetzt mal, Fußball, wo man einen Platz erkennt, relativ einfach gespielt, defensiv solid, das typisch deutsche Kämpferherz. Man erinnert an Kampfschwein Willi auf Schalke, oder? Das hat man so zelebriert quasi.
Belgier.
Kampfschwein Willi hat aber bei Schalke gespielt.
Ja, Wilmots. Deutsches Kämpferherz.
Ja gut, aber das hat man so kultiviert dort. Man schätzt das einfach, oder? Dass so die Zechenmentalität quasi sich gegen Widrigkeiten durchsetzen. Union hat das auch ein bisschen kultiviert und jetzt, da passt schon die Champions League eigentlich nicht dagegen. Oder? Man ist aufgestiegen vor 4-5 Jahren, 2019 glaube ich, und man hat sich dann von Fortschritt zu Fortschritt gehangelt und irgendwann muss da mal zu Ende kommen. Das ist völlig logisch. Also nicht vergessen darf, Union ist glaube ich in der Bundesliga, bewegt sich Richtung Relegationsplatz und der Urs Fischer hat ja immer, dort hat man gesagt, gebetsmühlenartig auch wiederholt. Ja, wir brauchen so und so viele Punkte, sind wir gerettet, also der Abstieg nie aus den Augen verlieren. Und jetzt steht man dort plötzlich unten drin und die Gefahr ist wahrscheinlich grösser denn je, weil ja, das sind ja nicht Spieler, die man geholt hat, die dann plötzlich anfangen zu zaubern, oder Marc Gosens nicht, sondern auch relativ solides Handwerk. Bonucci, ein Abwehrmann, wo ja, unmissverständlich zur Sache geht. Auch nicht einer, der mit Raffinesse und Baskerlande hinten raus spielt. das könnte dann schnell mal ganz schräg rauskommen. Also, wenn da irgendeiner plötzlich auf die Idee kommt und sagt, ja gut, jetzt müssen wir etwas machen, dann ist dann die ganze Vergangenheit eben Vergangenheit und der Urs Fischer verliert seinen Job
dort. Ja gut, der Punkt würde irgendwann kommen, wenn es so weitergeht. Die Frage ist, geht es so weiter? Offensichtlich hat man die Geduld. Es wäre auch blöd, wenn nicht. Am Ende kann man, wenn man auf die Tabelle schaut, auch feststellen, man ist 15. im Moment. Also das ist ein Platz über dem Relegationsplatz. Aber 2 Punkte hinter Platz 10. Augsburg, wo 8 Punkte hat, Union hat 6 Punkte nach 8 Matchen. Also wenn man den Schalter findet, jetzt hat man Champions League nachher am Wochenende Werder Bremen, wo jetzt auch nicht gerade eine berauschende Saison spielt bis jetzt, wenn man dort etwas hält oder sogar gönnt, dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ein bisschen entspannter aus.
Ja, aber gut, also das letzte Woche war ein gutes Beispiel gewesen. Letzte Saison hat Union gegen VfB Stuttgart gewonnen, 3-0. Mhm. Und nachher hat man das Spiel angeschaut und gesagt, ja, das ist einfach Union Berlin. Die haben gar nichts Besonderes gemacht. Und Urs Fischer hat es so erklärt, ja, wir sind einfach im Lauf. Mehr muss ich nicht sagen. Wir machen nichts speziell, wir spielen nicht besonders attraktiv. Diese Saison ist es genau umgekehrt.
Genau, diese Saison
hat Stuttgart. Und der Hoeneß hat 3-0 gewonnen und hat gesagt, wir haben einen Lauf. Und bei Union Berlin weiss niemand, warum man den Lauf nicht mehr hat. Das ist einfach nicht mehr so. Man macht ja nicht, wie es so ist, absichtlich etwas anderes, sondern man hat einfach auch die ganze Philosophie ein bisschen verändert. Weil wenn man Champions League spielen muss, dann kommt wieder das, was du vorher gesagt hast, Doppelbelastung zum Ziehen. Hat man bis jetzt auch so nicht gekannt. Man hat letztes Jahr schon international gespielt, aber Champions League hat dann doch noch eine andere Bedeutung. Das hat man auch gesehen in den Transfers. Also so einfach kommt man aus dem Schlamassel nicht raus. Man kann schon hoffen, dass man dann plötzlich wieder mal gewinnt. Nur Augsburg hat es in den letzten Wochen nicht nach einem Trainerwechsel gewonnen. Union Berlin hat 8-mal hintereinander verloren. Das heisst, die Punkte, die sie haben, die kommen von Anfang der Saison.
Das ist ja so. Jetzt kommt Werder, nachdem Napoli auf dem Programm steht, am Mittwochabend. Dann Göpp, nochmal Stuttgart, dürfen wir noch eins probieren. Dann Frankfurt, Napoli, Leverkusen, Augsburg, Braga, Bayern, Gladbach, Real Madrid. Es ist ein Brett.
Das ist das Spiel gegen Real, wo man so lange das 0-0 gehabt hat, dann kriegt man gleich noch einen, oder?
Wer weiß, wobei, ich würde jetzt, also wenn Union mit etwas gut gefahren ist oder mit jemandem, dann mit dem Urs Fischer. Und eben, man hat in den letzten Jahren immer ein bisschen gelacht über den, weil man gesagt hat, ja, wichtig sind die 40 Punkte. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass irgendwann der Punkt kommt. Er hat sich wahrscheinlich gewünscht, dass man mal einen Sieg einstreut, logischerweise, zwischen ihnen. Aber wenn Union weiss, was gut ist fürs, dann behalten sie unseren Urs noch ein Weile. Gehen wir in den Endspurt, weil das wäre gut für eine Beteiligung. Das wären wir nie fertig. Genau.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir zuerst über Eishockey. Haben wir gar noch nicht gross gemacht heute. Eigentlich ein Fehler. Der Kollege Dauphin vom HC Ambrì Piotta muss 4 Spiele zuschauen, nachdem er den Tyler Moy runtergemäht hat vor Rapperswil. Richtig so.
Ja, ich finde, es ist ein korrekter Entscheid, nachdem Pieser und Einzelrichter das Thema behandelt haben. Es hat einen riesen Aufschrei gegeben, weil es relativ spektakulär ausgesehen hat, aber wenn man es dann analysiert und genau heranschaut, sieht man auch Details. Und dann wird es entweder noch schlimmer oder eben ein bisschen besser. Und in dem Fall ist es für den Dauphin ein bisschen besser rausgekommen, als man befürchtet hat. 4 Spiele eigentlich richtig. Natürlich, Jack, in dem Fall von hinten mit Aufspringen und Stock auf Hals, Nackenhöhe. Das sollte man nicht machen, aber es braucht immer 2 dazu. Und in dem Fall hat man gesehen, Tyler Moy vor allem kurz vor der Bande bremst. Man hat das jahrelang gebetsmühlenartig wiederum wiederholt. Machen das nicht, ist gefährlich. Das hat man so ein bisschen vergessen. Es ist auch im Moment drin, wenn man so Szenen analysiert, dann drückt der Wutbürger durch. Man will nur noch verdammen und gibt ein Scherbengericht. Und im Nachhinein muss man sagen, 4 Spiele ist immer noch viel, sind fast 10% von der Meisterschaft. Also Bestrafung ist da und sinnstiftende Höhe, finde ich, kann man durchaus durchwinken. So, DFB-Trainerin, kennen wir in der Schweiz auch, Martina?
Bestens.
Voss Tecklenburg ist im Sommer eigentlich krankgeschrieben gewesen. Hat irgendwie ein Burnout-Syndrom hat sie gehabt. Und man hat sie vor kurzem in Erholungsurlaub geschickt und dann ist sie gleichzeitig vor Zahnärzten auftreten. Was ist da passiert?
Ich weiß nicht, vielleicht ein Loch oder so, ein Zahn. Also, mich irritiert vor allem eben, freiwillig zum Zahnarzt. Man sollte das machen, das ist vorbildlich. Von dem her gut für die Frau von Tecklenburg. Ich sollte mich auch wieder mal anmelden. Kontrolle, DH sowieso ganz wichtig. Macht das. Es ist unglücklich, würde ich sagen. Und offenbar hat es auch bei den Spielerinnen für gewisse Unmut gesorgt. Von der Lena Oberdorf gelesen, zum Beispiel eine von den Jungen, die jetzt doch auf sie gebaut werden, voraussichtlich in den nächsten Jahren, was sich überrascht gezeigt hat, dass man auch noch nichts aufgeschafft hat von dem, was an der WM passiert ist, wo ja ein weiterer DFB-Tiefpunkt war, oder denen mangelt es im Moment nicht. Also, ja, sehr ungeschickt und eigentlich sollte man das in dem Fall nicht machen. Sollte man nicht zum Zahnarzt gehen, auch wenn man sonst zum Zahnarzt sollte. Nächstes Mal besser machen. Reden wir über Eishockey eine Liga tiefer als vorher. In der Swiss League ist Fischb ein bisschen am Serbeln.
Zweitletzter Stand.
Das ist erschütternd eigentlich.
Was ich jetzt gerade habe. Ja, ist erschütternd, weil man Fischb eigentlich als Aufstiegskandidat betitelt hat oder die Idee gehabt hat, auch nachdem Heinz Ehlers geholt hat, der ja ein Meister vom Betonfach ist, vor allem meint man. Also er kann sicher ein Defensivsystem installieren, das verhebt. Und jetzt sind die Zweitletzten verlieren zuletzt 8-1 daheim. Eigentlich wahnsinnig. Man fragt sich, warum. Und die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Es wäre ein abendfüllendes Thema. Wir könnten stundenlang über das
aber diskutieren.
Aber wir sind im Endspurt. Die Schuld ist die National League. Es ist ja so. Die haben mit den 14 Teams wird auch die Swiss League Blut leer gemacht. Da bleiben einfach nicht genug Spielraum. Und dass die Mannschaften, die auch aufsteigen in der Swiss League, noch können Kader bereitstellen, wo dann auch in der Lage ist, das zu machen. So, Formel 1.
Ja, da haben wir wieder mal etwas gesehen.
Am letzten Wochenende wieder einmal Leute disqualifiziert worden nach Rennende. Verwischt jetzt das mal Lewis Hamilton von Mercedes und der Charles Leclerc von Ferrari wegen einem zu dünnen Unterboden. Da wird dann gerade sofort.
Man ist am Millimeter, währenddem, wenn es um ein paar Millionen bei den Budgetobergrenzen geht, Stichwort Red Bull, die Augen zudrückt und homöopathisch anmutende Strafen ausspricht. Ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt. Positiv formuliert kann man sagen, wenigstens bleibt es spannend. Auch wenn das Rennen schon vorbei ist, kann immer alles passieren. Vielleicht findet man irgendwo noch einen abgeschliffenen Unterboden oder so. Da muss sich die Formel 1 etwas einfallen, um einfach verständlich zu bleiben. Ich glaube, für die Leute, und es sind ja immer mehr Leute erfreulicherweise, die zuschauen, die sollten eigentlich mit Rennende ein Resultat bekommen im Idealfall. Ich hätte jetzt, ist ja nicht der erste Fall, der dann
also lang, du würdest sagen, dass man vorher kontrolliert. Diskutiert
wird.
Ja, aber, also sicher ist, dass vier Autos, die am Start sind, dass die regelkonform sind.
Ja, natürlich. Und von mir aus, ich weiss nicht, vielleicht ist man dann so über die Bordsteine gehöntert, dass so viel abgeschliffen worden ist. Da fehlt mir die Expertise. Aber lasst uns doch... Also, mit reglementsgetreuen Autos fahren und was unterwegs passiert, das ist dann das Rennen. Also solange niemand offensichtlich Ballast abwirft in der ersten Kurve, würde ich da jetzt kein Fass aufmachen. Aber das ist nur meine Sicht von dem Ding. Am Wochenende zwei grosse Match: Manchester Derby, United gegen City und der FCB versucht das Goal zu schiessen. Man muss es so sagen, nach 3 torlosen Spielen in Lausanne. Wir tippen zuerst United City am Sonntag um 16:30.
Ja, machen wir. Muss ich anfangen?
Ja, fang du
gut,
an.
Gut, ich tippe nur auf 1-1.
Aha.
United gegen City, dort Manchester United meistens irgendeinen Weg findet, um sie zu ärgern.
Okay.
Ich nehme auch an, dass IB sich schon ärgern wird auf dem Plastikrasen. Darum werden sie wahrscheinlich ein bisschen irritiert sein. Ich meine, sie werden IB schlagknapp, aber dann vom United irgendwie vom falschen Fuß verwünscht. Und Lausanne gegen Basel, meine Theorie ist, dass der Vogel das nicht herbringt. Also wird Lausanne-Basel 2-0 schlau.
2-0. Ja, also, ich meine, wenn wir hinten anfangen, Lausanne-Basel wird jetzt dreimal nach langem Goal geschossen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie jetzt eins machen. Ausser, gut, man könnte sagen, irgendwann muss es passieren. Böse Zungen sagen ja, oder, naja, also es ist Fakt, man hat im Monat Oktober noch kein Goal geschossen. In einem Wettbewerbsspiel, die Social Media Abteilung vom FCB, die sucht jeweils das Tor des Monats. Das könnte schwierig werden, diesen Monat. Vielleicht kann man aus einem von diesen Testmatches, die man bestritten hat, etwas rausnehmen und das zur Abstimmung fragen. Vielleicht verzichtet man aber auch. Oder es kommt jetzt jemand, der gegen Lausanne trifft. Im Prinzip einfach mangels Konkurrenz automatisch zum Hankus, zum Sieger vom Tor des Monats. Das wäre ja eine Idee. Einfach Nummer eins machen, dafür wunderschön. Warum eigentlich nicht? Vielleicht ist das der Weg. Ich glaube aber, es gibt ein No-No. Lausanne auch nicht wirklich überzeugend. Und in Basel wird man sich jetzt extrem darauf fokussieren, hinten den Laden weiter dicht zu behalten. Und vorne muss der liebe Gott oder der Giorgio Jovanovic, der eigentlich ja gut aussieht, das Stürmer, das richten. Und United City, nein. Also da gehe ich mit dem Hausfrauentipp. Man City, die kommen jetzt langsam in Fahrt. Du hast vorhin gesagt, das gibt ein 3-1.
Ist aber ein Derby.
Diverse Haaland-Goal werden dafür sorgen, dass es 3 Punkte für die Himmelblauen gibt und die Roten mit leeren Händen heimgehen, wobei sie sind ja, glaube ich, daheim. Man spielt in Old Trafford, meine ich, oder?
Ja, genau. Also können wir uns darauf einigen, dass wir diesen Tipp für einmal nächstes Mal auch auflösen.
Also gut.
Ausnahmsweise.
Wenn wir es immer noch den Tisch haben. Ja. Was zum Teil, wir schreiben sie immer auf, das muss man fairerweise sagen. Es hängt dann aber damit zusammen, dass man oft dann schon anfängt, Themen wieder reinschreiben für die nächste Woche und dann irgendwann die Tipps gelöscht werden. Das ist nicht sehr professionell, das geben wir zu. Aber wir können jetzt ab jetzt besser geloben. Vielleicht würde auch da ein Fondue helfen. Ja. Ich weiß es nicht. Gibt's danke fürs Zuhören.
Wir verabschieden uns inklusive ChatGPT.
Schön und, bist du wieder.
Freuen uns. Dino.
Toll.
Auf nächstes Mal.
Wünsche trockenes Velowetter an diese Woche.
Dankeschön.
Wiederhören.
Pro und Konter.